Talking Life Science, ein Podcast der Aristo Group.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Talking Life Science, unserem Expertenpodcast der Aristo Group rund um die verschiedenen Life Science Themen der Branche. In jeder Episode laden wir verschiedenste Expertinnen und Experten aus der Branche ein, um über aktuelle Entwicklungen der Branche und spannende Themen zu sprechen. Mein Name ist Irina Prival und als Business Sales Strategist bin ich seit 8,5 Jahren bei Aristo für den Bereich Pharma und Biotech zuständig und ich vermittle freiberufliche Projekte in den Bereichen R&D und Commercial. Heute habe ich Anna Sophia Kuparanis, die Mitgründerin von Bloomwell, zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Anna.
Hallo, danke für die Einladung.
Liebe Anna, ich stelle dich einfach ein bisschen kurz vor. Mhm. Du bist seit 2021 auf der renommierten Forbes-Liste vertreten. Seit 2018 bist du Führungskraft und zählst zu den wenigen Top-Managerinnen in der männerdominierten und hochregulierten Industrie des medizinischen Cannabis. Im Oktober 2019 hast du mit der Ilios Santé als erste Frau deutschlandweit ein Unternehmen gegründet, das als lizenzierter Großhändler für medizinisches Cannabis auf dem Markt ist. Als Vollblutunternehmerin hilfst du mit deinen Gründungen tausenden kranken Patientinnen und Patienten ihren Lebensalltag besser zu bewältigen. Außerdem bist du auch die Co-Gründerin der Bloomwell Group, einer Cannabis-Holding, zu der neben der Ilios Santé GmbH mit Bloomwell auch Europas größte zentrale digitale Plattform für medizinisches Cannabis zählt. Und bevor wir heute tiefer in das Thema und rund um das Thema medizinisches Cannabis einsteigen, würde ich, liebe Anna, dich bitten, dich uns vorzustellen und auch ein bisschen mehr zu deinem Werdegang abzuholen und auch zu deiner Motivation hinter Bloomwell zu erzählen.
Ja, sehr gerne. Und zwar habe ich vielleicht angefangen beim Studium, ganz klassisch BWL studiert, International Management war das damals, Bachelor und Master und bin dann eigentlich zeitgleich fertig geworden, als mein Bruder sein erstes Unternehmen gegründet hat. Er hatte vorab schon mal Erfahrungen im medizinischen Cannabis gesammelt, mit Canna Medical hieß die Firma und hat da ein Jahr sehr tiefgründig dann auch mitgewirkt bei der Firma. Und ja, wir hatten damals immer das Gefühl, wir wollen unbedingt in die medizinische Cannabisbranche. Vor 2017 war das natürlich nicht möglich, weil da gab es noch keine Regularien in Deutschland, die das haben möglich machen lassen. Und warum wir darauf kamen, ist, wir sind auch Amerikaner. Also meine Mutter ist Amerikanerin, US-Amerikanerin. Und dort, gerade in Kalifornien, wo sie herkommt, haben wir natürlich immer bei den Familienbesuchen gesehen, was da abgeht und was da im medizinischen Cannabis damals noch medizinisch möglich ist. Und dachten, wenn das einmal hier in Deutschland passiert, dann wollen wir auf jeden Fall dabei sein. Und ja, mein Bruder war dann, wie gesagt, der ist schon ein bisschen älter als ich, fertig mit dem Studium, hat sein Unternehmen gegründet und bei mir hat es zeitgleich eigentlich ganz gut gepasst, weswegen ich dann als seine erste Mitarbeiterin dort eingestiegen bin. Und da habe ich dann ein Jahr Berufserfahrung gesammelt, war auch direkt dafür verantwortlich, die ganzen Lizenzen und Behördenkommunikation, weil man natürlich im Pharmabereich, genauso wie das bei Stada und Co. ist, braucht man jegliche Lizenzen und auch ja Beauftragte in der Firma. Und ja, ich war dann leidtragend dafür verantwortlich, das alles möglich zu machen in Deutschland und auch in Europa und habe mir da eigentlich von 0 auf 100 alles irgendwie schnell angeeignet. Und als dann die Firma verkauft wurde, hieß es, okay, was mache ich jetzt eigentlich mit diesem Nischenwissen, weil das kann man ja eigentlich kaum woanders noch nutzen, also das Cannabiswissen außer wirklich in der Cannabisbranche. Und dann dachte ich, okay, komm, dann gründe ich. Und das war dann eben 2019 mit der Ilios. 2020 haben wir uns dann wieder zusammengesetzt, mein Bruder und ich, mit noch zwei anderen Mitgründern und haben dann die Bloomwell Group gegründet.
Vielen lieben Dank für deinen Einstieg und eine kurze Vorstellung. Es wäre schön, wenn du auch noch ein paar mehr Worte zu deinem Unternehmen sagen könntest. Zum Beispiel, worauf liegt der Fokus und welche Ziele verfolgt ihr?
Genau. Also der generelle Fokus liegt auf dem medizinischen Cannabisbereich. Wie gesagt, damals war es so 2017, als der Markt sich geöffnet hatte für den medizinischen Bereich, war es so, dass es natürlich schon vorab Patienten gab, aber kaum Produkte im Markt. Und dann gab es diese vielen Großhändler, die sich dann gegründet haben, um Produkt nach Deutschland zu schaffen. Das hat dann ungefähr 1,5 Jahre gedauert, bis wirklich Deutschland sehr voll mit Produkt war und es da eigentlich kein Problem mehr gab, an Produkt zu kommen. Und Und dann kam so langsam das Problem eigentlich vom Markt her, dass nicht mehr das Produkt die Shortage war oder der Bottleneck sozusagen vom Marktwachstum, sondern es waren die Ärzte und die Apotheken. Weil letztendlich Cannabis war damals ein Betäubungsmittel, das ist es ja heutzutage nicht mehr seit dem 1. April, aber damals war es ein Betäubungsmittel, verschreibungspflichtig, und Ärzte hatten da sehr wenig Ahnung von. Auch bevor das Gesetz veröffentlicht wurde, wurden auch die Ärzte und die Apotheken und generell jeweilige Stakeholder kaum abgeholt oder gebrieft, und dann stand irgendwie jeder vor diesem neuen Markt und hatte irgendwie nicht so eine Ahnung, was man jetzt damit anfangen soll. Dann gab es eben das Problem, dass nicht mehr das Produkt der Bottleneck war, sondern eben die Ärzte und die Apotheken. Patienten gab es genügend, aber da jetzt mal einen Arzt zu finden, der sagt, okay, ich finde Cannabis gut, ich unterstütze das und ich verschreibe das, ich weiß auch, wovon ich rede, das war halt sehr schwer. Ja, deswegen haben wir 2020 die Blumelkuh gegründet und direkt angefangen mit dem ersten Tochterunternehmen, Algea Care hieß das damals. Heutzutage heißen die alle Blumwell, die Firmen, die ich jetzt nenne. Aber damals war das Algea Care, unser Telemedizinanbieter. Den haben wir dann gegründet und haben gesagt, okay, wir müssen dieses Problem der Bottlenecks der Ärzte im Markt müssen wir lösen. Am besten noch digital. Das war in der Corona-Zeit, wo wir gegründet haben. Das heißt, so die Telemedizin-Welle hat so damals stark angefangen, wo wir auch dachten, okay, das muss eigentlich alles digital sein. Weil wenn mal wieder so eine Krise wie Corona kommt, dann muss man auch von zu Hause das hinkriegen. Und ja, das haben wir gemacht. Es war wirklich ein Jahr lang haben wir uns vorbereitet auf dieses Geschehen, weil man sich vorstellen kann, ein Online-Unternehmen oder ein Telemedizin-Unternehmen gepaart mit einem Betäubungsmittel. Die Menschen, die sich auskennen, Betäubungsmittel sind sehr paper-based, also alles wirklich stark dokumentiert, papierbasiert. Behördenkommunikation auch alles papierbasiert. Kommunikation mit Ärzten und Apotheken ist immer noch mit Fax teilweise in Deutschland. Also das alles auf die Telemedizin-Schiene zu paaren, das war schon eine Herausforderung, aber dann haben wir das auch geschafft. Und ja, dann kam ein Jahr später die Ilios Santé mit in die Gruppe. Die wurde dann gemerged, weil es einfach Sinn gemacht hat, da eben nochmal einen Großhändler mit anzuschließen. Und dann ein Jahr später haben wir dann noch unser drittes Tochterunternehmen, einen Marktplatz für Apotheken, für Online-Apotheken gegründet, wo wir mittlerweile auch fast 10 Apotheken drauf haben, die Cannabis dann tatsächlich zu den Patienten nach Hause verschicken. So, das war immer das übergeordnete Ziel der Firma, eigentlich diesen Prozess oder diese Customer Journey oder Patient Journey in dem Fall so fließend und schnell zu machen, wie es nur geht. Und das geht eben nur, wenn man das versucht, also weit es geht, in-house alles zu machen. Weil sobald wir externe Partner hatten, haben wir halt gemerkt, dass die Prozesse sich verlangsamt haben, dass es komplexer wurde. Und das war halt nicht möglich, um den Patienten halt die beste Erfahrung und den schnellsten Zugang zu den Medikamenten zu schaffen.
Vielen lieben Dank für diese ausführliche Vorstellung und auch die vielen verschiedenen Punkte, die du angesprochen hast. In Vorbereitung auf unseren Termin heute, als hätte mein Handy und Instagram zugehört, bin ich heute früh aufgewacht und mache meinen Feed auf, und da kam ein Beitrag dazu. Ich erinnere mich nicht mehr genau, welches Magazin es veröffentlicht hatte, ob das ZDF oder Süddeutsche war, die darüber gesprochen hat, dass vor allem bei jungen Menschen und Jugendlichen der übermäßige Konsum oder überhaupt Konsum von Cannabis zu Veränderungen in der Gehirnstruktur, im Verhalten, Verzögerungen in den Schulleistungen führt und von sehr vielen, sage ich mal, ja, negativen Auswirkungen gewarnt hat. Jetzt stelle ich mir die Frage, inwiefern unterscheidet sich medizinisches Cannabis von diesem typischen, ja, Cannabis, Konsumentencannabis, was ja jetzt teillegalisiert ist? Kannst du vielleicht da ein bisschen mehr erzählen?
Ja, Irina, das ist eine sehr wichtige Frage, die du stellst, denn der Unterschied zwischen medizinischem und Freizeitkonsum Cannabis ist enorm. Wenn wir uns das Cannabis, also ich nenne es jetzt mal das Straßencannabis sozusagen, das illegale Cannabis, was es damals noch war, anschauen, haben wir sehr oft leider zugemischte chemische Drogen. Wir haben teilweise synthetisches Cannabis, was auf die Blüte gespritzt wurde, um einfach den THC-Wert zu erhöhen, das heißt den Wert zu erhöhen, der psychoaktiv eben dann nochmal stärker ist. Und das hat enorme gesundheitliche Schäden, nicht nur bei jugendlichen Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Man kann Halluzinationen bekommen, man kann sehr starke Psychosen bekommen. Also das ist wirklich die meisten Probleme oder auch teilweise Todesfälle, die es gab in dem Cannabis-Bereich, sind aufgrund dieser damals illegalen Cannabis-Drogen, wo einfach synthetisches Cannabis dazu gemischt wurde. Teilweise werden Metalle dazu gemischt, damit das Gramm schneller ein Gramm wird, also mehr wiegt als die Blüte an sich, damit man natürlich mehr Geld bekommt. Also diese ganzen Sachen, die dazu gemischt werden, die sind enorm schwierig und enorm gefährlich für die Gesundheit. Im medizinischen Bereich haben wir das natürlich überhaupt nicht, denn da haben wir jegliche Voraussetzungen erfüllt, die man erfüllen muss, um ein Arzneimittel auf den Markt zu bekommen. Das heißt, die wurden durch jegliche Labore geschickt, die wurden auf Bakterien geprüft, die wurden auf Bleie geprüft. Also alles, was man eben in so einem Certificate of Analysis prüfen muss, wurde in dem Labor geprüft und das Produkt ist komplett rein und natürlich, ja, hat dementsprechend dann eben keine ja so starken gesundheitlichen Einschränkungen, wie es eben ist mit einem Straßencannabis, sag ich jetzt mal. Und deswegen ist auch, warum generell dieses neue Gesetz überhaupt verabschiedet wurde, ist eben, um dieses Produkt auf dem Markt zu minimieren und das medizinische Produkt oder auch generell das angebaute Produkt dann später in den Cannabis-Shops, das eben zu fördern, damit diese stark verunreinigten Produkte verschwinden.
Vielen Dank. Ich glaube, das war für mich tatsächlich einfach wichtig zu verstehen, aber auch für die breite Masse grundsätzlich, weil ja, ich habe damit nicht tagtäglich Berührungen und da spreche ich wahrscheinlich für die Mehrheit von uns. Und dann liest man so eine Schlagzeile und denkt sich, oh Gott, was verabschiedet unser Gesetzesgeber? Und dann entstehen ganz viele Gerüchte und Missinformationen. Von daher danke an dieser Stelle nochmal für die Klarstellung.
Ja, was ich trotzdem aber gerne noch hinzufügen möchte, ist, dass Kinder und Jugendliche trotzdem diese Hirnschäden, die können oder Gehirneinschränkungen, die können weiterhin passieren, einfach aufgrund der psychoaktiven Form von Cannabis. Das heißt, Kinder und Jugendliche, wie es auch eben im Gesetz beschrieben wurde, sollten weiterhin meiner Meinung nach kein Cannabis konsumieren. Auch unsere Patienten sind alle über 18. Das ist uns sehr wichtig, weil eben diese Einschränkungen von dem Gehirn durch den Konsum weiterhin passieren können.
Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Ich würde vielleicht nochmal zurückgehen auf die Marktlage 2017, als wir, sag ich mal, davon ausgegangen sind oder ihr davon ausgegangen seid. Welche Painpoints hattet ihr damals auf dem Markt und wie hat sich das heute geändert, wenn du vielleicht darauf noch kurz eingehst?
Genau, also bevor das Gesetz 2017 in Kraft getreten ist, gab es sogenannte Individualverfahren mit Patienten. Das heißt, wenn ein Patient Cannabis bekommen hat, war das nicht über ein übergeordnetes Gesetz, sondern es waren Ausnahmefälle, die Behörde wirklich dokumentiert hat und approved hat. Also jedes Mal, wenn dann Cannabis, es kam meistens dann aus Holland am Anfang, über die Grenze kam, hat man das als Individualimport über die Apotheken abgewickelt und der Patient konnte sein Produkt dort abholen. Das waren an die 1000 Patienten in Deutschland, die damals diese Ausnahmegenehmigung hatten für Cannabis. Und dann haben angefangen Patienten, ich glaube, es waren insgesamt 4, haben angefangen zu klagen und haben halt gesagt, es kann nicht sein, dass ich hier solche Umwege machen muss für mein Medikament. Das ist das Einzige, was mir hilft. Alle anderen Medikamente, da habe ich extreme Nebenwirkungen und ich möchte dieses Produkt jetzt einfach auf dem normalen Weg auch in der Apotheke bekommen. Und das war dann ein Prozess, der dann losgetreten wurde und das dann zu dem Gesetz geführt hat, 2017, Cannabis als Medizin, wo dann alles wirklich in Gang kam. Und am Anfang gab es wirklich Produkte hauptsächlich aus Holland, dann kam Kanada dazu. Und als Kanada dann dazu kam, für die Leute, die es nicht wissen, Kanada ist auch wirklich ein sehr fortgeschrittener Markt für medizinisches Cannabis oder auch für das Recreational Cannabis. Und da gab es halt eben super viele Hersteller, wo man das Produkt herbekommen konnte. Und als diese Grenzen sich sozusagen geöffnet haben, kam peu à peu mehr Produkt nach Deutschland. Und am Anfang gab es dann eben diesen Undersupply von den Produkten. Das heißt, jeder Patient war froh, wenn er überhaupt mal ein Produkt bekommen hat. Man ist zu verschiedenen Apotheken getingelt, hat versucht, irgendwie ein Produkt noch herzukriegen. Es gab ja auch keine richtige Online-Apotheke für Cannabis damals, sondern das war alles, die sind da mit Bussen durch Deutschland gefahren und haben versucht, irgendwie Cannabis aufzutreiben. Und ja, das war dann eben 1,5 Jahre später nicht mehr der Fall, wo dann auch die ersten Online-Anbieter sich positioniert haben im Markt und das alles eben sehr viel überschaulicher und besser strukturiert wurde, weswegen es dann letztendlich zum Oversupply gekommen ist. Circa Ende 2018, Anfang 2019 gab dieser Oversupply und dann eben die Phase, dass nicht mehr das Produkt das Problem war, sondern ausgebildete Ärzte und Apotheker, die das Produkt dann auch wirklich vor Ort haben, weil es war dann wirklich am Anfang so, du hast angerufen bei der Apotheke und hast gesagt, ich habe hier ein Rezept, ich möchte das Produkt haben und dann hat die Apotheke gesagt, ja gut, ich muss mal schauen, wo ich das überhaupt herbekomme, wenn sie überhaupt positiv geantwortet hat und meinte dann, ja, okay, Wartezeit irgendwie 3 Wochen. Bei jemandem, der chronisch krank ist und starke Schmerzen hat oder andere starke Symptome einer Krankheit hat, dann ist es natürlich jeder Tag zählt da. Und da irgendwie vertröstet zu werden, dass man 3 Wochen warten muss, das war halt alles andere als schön. Genau, und das hat sich dann aber Gott sei Dank gelegt. Aber dann eben kamen wir in die neue Welle rein, wo wir uns aktuell befunden haben, bevor wir Bloomwell gegründet haben.
Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Wenn wir jetzt auf die Gesetzesänderungen am 1. April diesen Jahres in Bezug auf das Cannabis-Gesetz, welches ja in Kraft getreten ist, eingehen, dass sozusagen das Cannabis, medizinisches Cannabis aus dem BTM rausgenommen worden ist. Welche Änderungen bedeuten dieses, also beziehungsweise welche Änderungen in diesem Gesetz konkret bedeuten einfach für euch und für euer Unternehmen?
Ja, am 1. April haben ja auch sehr viele, glaube ich, mitbekommen. In Deutschland gab es die Gesetzesänderungen plus generell das neue Gesetz, das CanG heißt das Cannabis-Gesetz, wo einmal der Freizeitmarkt beschrieben wurde oder geregelt wurde und auch einmal der medizinische Markt neu beschrieben wurde. Und im medizinischen Markt ist es so, dass Cannabis eben kein Betäubungsmittel mehr ist, sondern ein normal verschreibungspflichtiges Medikament, also ähnlich wie eine Ibuprofen 600, wo man ein ganz normales Rezept von Arzt braucht und dann zur Apotheke geht. Und der Freizeitmarkt ist so strukturiert worden, dass man 3 Cannabispflanzen zu Hause anbauen darf. Es gibt gewisse Cannabis-Shops, die jetzt in Gründung sind. Das sind Vereine, die man gründen kann mit 7 verschiedenen Gründungsmitgliedern und wo man dann Cannabis anbauen kann und an Mitglieder abgeben kann. Man darf sie nicht verkaufen, weil es ist alles Non-Profit, aber die Mitglieder dürfen dann eben da Zugang dran haben. Und das sind die 2 Märkte, die reguliert wurden. Und für uns als Bloomwell ist natürlich der medizinische Bereich der wichtige, weil wir uns darin befinden und auch nur darin agieren. Und diese Veränderung von Betäubungsmittel zu verschreibungspflichtigen Medikament war ein enormer Wachstumstreiber für uns, weil eben vorher war es so, dass ein Patient musste austherapiert sein. Austherapiert heißt, dass er mehrere Monate verschiedene Medikamente und Therapieformen nutzen musste, ohne Erfolg, um dann eben Cannabis zu bekommen. Und er musste auch chronisch krank sein. Das heißt, auch über mehrere, einen längeren Zeitraum wirklich diese Krankheit haben, wo der Arzt auch sagt, das wird sehr wahrscheinlich nicht mehr weggehen. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Man muss nicht mehr chronisch krank sein. Es reicht, wenn man, was heißt es reicht, es ist immer noch schrecklich, wenn man nicht schlafen kann. Aber wenn man eine Schlafstörung hat, über eine Woche zum Beispiel, dann reicht es auch vollkommen für medizinisches Cannabis. Man muss da jetzt nicht mehr jahrelang schon gelitten haben, um dann endlich diese natürliche Medizin zu bekommen.
Vielen, vielen Dank. Wenn ich jetzt vielleicht nochmal das zusammenfasse, beziehungsweise all diese Hürden, die ihr auf euch genommen habt, auch in eurer Unternehmensentwicklung, der Gesetzeslage und dieser Entwicklung bis heute. Du hast ja sehr, sehr früh angefangen. Und was war, mich würde das jetzt einfach nochmal persönlich interessieren, was war ja dein und euer persönliches Interesse, warum ihr 2019 auch Ilios Sensei damals gegründet habt und auch später Bloomwell mitgegründet?
Ja, also Ilios Sensei hatte ich gegründet, weil ich mich so reingearbeitet habe in diesen Markt und auch eben gemerkt habe, dass generell neue Märkte, da gibt es ja so viel zu tun. Neue Märkte sind immer so spannend, weil vor allem Märkte, die stark reguliert sind, weil man natürlich abhängig ist von Gesetzeslagen. Das heißt, wenn sich Gesetzeslagen ändern, muss man das Unternehmen anpassen. Und ich fand diese Struktur des Marktes enorm interessant, weil anscheinend mag ich es gerne ein bisschen schwieriger. Man hätte sich ja auch einen Markt aussuchen können, der ein bisschen einfacher ist, aber ich habe da die Challenge auf jeden Fall gesucht und gefunden. Ja, für mich war das einfach der Markt, der mich am meisten interessiert hat, weswegen ich gegründet habe. Und dann Bloomwell, wie gesagt, haben wir dann gemerkt, okay, ein Großhändler allein bringt es halt nicht mehr. Produkt ist nicht mehr das Problem, sondern es sind die Ärzte und es sind die Apotheken und deswegen der Telemedizin-Anbieter unter Bloomwell und deswegen auch dann nochmal ein Jahr später der Marktplatz für Apotheken, für Online-Apotheken, um einfach diesen Markt voranzutreiben. Weil bis dato gibt es wirklich immer noch hauptsächlich Großhändler. Es gibt ein paar Telemedizinunternehmen, die sich jetzt auch mittlerweile getraut haben in den Markt, aber wir waren die ersten und sind mittlerweile auch weiterhin die größten Telemedizinanbieter und wir waren auch der erste Marktplatz für Apotheken und sind bis dato auch immer noch der einzige Marktplatz für Online-Apotheken. Das heißt, so diese Innovation im Markt zu treiben, das haben wir uns, glaube ich, ein bisschen auf die Stirn geschrieben und dafür stehen wir und ja, da sind halt so neue Märkte wunderbar für.
Liebe Anna, wir gehen nochmal zurück zur Bloomwell Group und auch zu eurem Portfolio, um das auch unseren Zuhörern etwas näher beizubringen. Kannst du uns beschreiben, welche cannabinoidhaltige medizinische Produkte ihr vertreibt oder anbietet oder ob ihr euch als Plattform versteht? Dann ist das etwas greifbarer für uns.
Genau, ja, das mache ich gerne. Also wie gesagt, es gibt drei verschiedene operative Geschäfte. Zwei davon vertreiben keine Blüten. Also das ist einmal der Telemedizin-Anbieter, der wirklich nur Produkt verschreibt mit unseren Ärzten. Dann haben wir den Marktplatz für Online-Apotheken, wo die externen Online-Apotheken, die bei uns angebunden sind, die vertreiben das Produkt, aber wir persönlich nicht. Wir sind wirklich nur der Service-Provider und auch die Plattform sozusagen für die logistischen Abläufe in der Apotheke. Dann haben wir aber Ilios Santé als medizinischen oder pharmazeutischen Großhändler. Wir vertreiben da, also wir importieren Produkt, wir vertreiben das Produkt. Das ist auch weiterhin medizinisch. Das heißt, wir haben weiterhin jegliche Erlaubnisse, die man braucht, zum Beispiel pharmazeutischer Großhandelserlaubnis und so weiter, um Produkt importieren zu können und das an die Apotheke vertreiben zu können. Weil, obwohl am 1. April sich vieles geändert hat, bleibt Cannabis weiterhin noch ein Arzneimittel.
Mhm. Vielen, vielen Dank.
Ach so, und die verschiedenen, vielleicht nur kurz, und die verschiedenen Produkte, die wir anbieten, das sind einmal Blüten, aber es sind auch Extrakte, die wir anbieten. Wir kommen jetzt auch nächste Woche mit unseren eigenen Blüten auf den Markt. Wir haben bereits schon ein eigenes Extrakt auf dem Markt, was wirklich von der Bloomwell-Marke auch benannt wurde, und vertreiben aber auch andere Marken.
Spannend, dann haben wir ja quasi einen kleinen Spoiler vor Ihrem Produktlaunch. Das ist ja
genau,
spannend.
Ja.
Das wird sicherlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessieren. Woher bezieht ihr, wenn ihr sagt, wir haben eine Großhandels- und Importerlaubnis als pharmazeutisches Unternehmen und Händler, woher bezieht ihr euer Cannabis? Es ist ja eigentlich allgemein bekannt, dass vor allem Kanada ein großes Ursprungsland ist. Kannst du uns da ein bisschen näher dazu erzählen?
Mhm. Genau, also Kanada, wie du schon angesprochen hast, ist ein sehr starker Player, vor allem einer der ersten Player gewesen. Australien ist sehr stark, Neuseeland ist stark. Dann in Europa hat sich Portugal wirklich sehr stark positioniert. Dänemark, dann haben wir Spanien. Also wir haben wirklich sehr viele Länder, sowohl in Europa als auch weltweit, die Cannabis mittlerweile anbauen und auch exportieren dürfen. Das war, wie gesagt, vor einigen Jahren noch nicht der Fall. Da war es eigentlich nur Kanada und Holland, und dann peu à peu haben sich weitere Länder angeschlossen, weitere Länder die Gesetze geändert, weil, wie gesagt, es ist ja immer ein riesen Rattenschwanz, der sich dann immer auftut, wenn ein Land sagt, okay, wir möchten jetzt Cannabis machen, sei es, dass sie es anbauen wollen und exportieren oder sei es, dass sie es importieren und verkaufen wollen. Das war ja Deutschland erstmal ein reiner Importmarkt, bis sich das dann auch 2019 geändert hatte mit der Ausschreibung für die Anbauer hier, wo man auch jetzt Anbauer eben hat, aber Deutschland ist immer noch hauptsächlich ein Importmarkt, und dann gibt es andere Länder, die sagen, okay, wir wollen eigentlich in unserem Land gar nicht viel Cannabis haben. Das ist zum Beispiel Portugal. Die haben sich komplett auf den Anbau und den Export fokussiert, haben aber Patienten in dem Land selber gar nicht mal so viele und pushen das auch nicht wirklich viel. Das gibt es natürlich auch. Also es kommt immer darauf an, wie die jeweilige Regierung mit dem Markt umgeht.
Das war mir so bisher überhaupt nicht bewusst. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, für ein breiteres Bild. Ja. Wir bewegen uns ja vor allem sehr stark im Pharma-, Biotech-, Medizintechnik-Umfeld, und da seid ihr mit eurem Unternehmen und mit dem medizinischen Cannabis auf jeden Fall auch ein Exot, auch in der Zusammenarbeit mit uns. Möchtest du vielleicht, du hattest es vorhin erwähnt, dass ihr ja kurz davor seid, auch ein eigenes Produkt zu launchen, wo auch wahrscheinlich die Herstellung dann auch aus und das Anbauen aus Deutschland kommt. Ist das so? Vielleicht magst du uns ein bisschen und unseren Zuhörern verraten, was für ein Produkt es sich handelt, insofern du das schon darfst.
Ja, also das Produkt kommt nicht aus Deutschland. Also wird nicht angebaut in Deutschland. Es wird angebaut in Australien. Wir sind da auch sehr stolz auf unsere Partner, die wir haben in Australien, weil die komplett die Organic-Erlaubnis auch bekommen haben. Das heißt, sie bauen, soweit es geht, wirklich nur mit natürlichen Mitteln an. Es gibt nämlich auch verschiedene chemische Fertilizer zum Beispiel, also so Düngungsprozesse, auf die wir nicht zurückgreifen, weil wir die Pflanze eben so natürlich wie möglich nach Deutschland bekommen möchten. Und die haben tatsächlich ein Organic Certificate von der australischen Behörde bekommen, wo wir sehr stolz drauf sind. Ja, das Produkt kommt nächste Woche. Wir haben aber auch noch andere Hersteller, wo wir gerade im Prozess sind. Aber für die Zuhörer, die sich auskennen im Pharma-Bereich, ist natürlich so ein Prozess vom Produkt nach Deutschland bringen auch nicht einfach von heute auf morgen getan, sondern man braucht eben die gewissen Audits von den Herstellern. Man muss die qualifizieren. Dann muss man die Importerlaubnisse stellen bei den Behörden. Man muss die Produkte registrieren. Also das ist ein riesenlanger Prozess, der meist 6 Monate oder auch länger dauert. Dann braucht man die Laborergebnisse und alles. Und ja, da sind wir jetzt endlich so weit mit unserem Produkt, dass wir das jetzt auch verkaufen dürfen. Und da sind wir natürlich sehr stolz drauf, dass der Prozess jetzt endlich seinen Kreis gegangen ist und wir jetzt anfangen können.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch da auch weiterhin begleiten zu dürfen. Ich erinnere mich, du hattest auch von in der Produktvorstellung auch das Thema Apotheken und Apothekenplatz, Onlineplatz genannt. Blicken wir noch einmal genauer auf die Apotheken und wie sich die Situation mit der neuen Gesetzesänderung für Sie gestaltet. Kannst du vielleicht ein bisschen dazu erzählen, was ist deine Einschätzung dazu? Was hat sich für die Apotheken geändert?
Ja, gerne. Für die Apotheken hat sich einiges geändert, weil ja Cannabis kein Betäubungsmittel mehr ist. Das heißt, dieser riesen sperrische Tresor, den es in der Apotheke immer gab, der auch ein riesen Bottleneck war für das Wachstumspotenzial einer jeder Apotheke, den gibt es nicht mehr. Das heißt, man kann das Cannabis jetzt auch einfach ganz normal lagern wie andere Arzneimittel. Und das macht natürlich einfach das Umgehen mit dem Produkt sehr viel einfacher. Die ganzen Betäubungsmittelabgabebelege und den ganzen Prozess, den man mit dem BfA, mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Der ist auch komplett weggefallen. Es gibt zwar andere Erlaubnisse jetzt übers BfArM, aber diese klassischen Abgabebelege, die muss man auch nicht mehr machen. Da ist sehr viel weniger tatsächlich zu dokumentieren bei den Apotheken. Plus man kann auch die Herstellungsprozesse in der jeweiligen Apotheke vom Produkt, also das Produkt muss ja, wenn es jetzt eine Blüte ist, muss es geöffnet werden, es muss umgefüllt werden, es muss eine Identitätsprüfung durchgeführt werden. Das ist auch alles sehr viel weniger zu dokumentieren, weil es halt eben kein Betäubungsmittel mehr ist. Also Gott sei Dank hat da die Apotheke ein bisschen weniger Dokumentationsnot und kann da auch schneller dann für den Patienten die Produkte abfüllen.
Das heißt auch so ein bisschen der Administrations- und Dokumentationszwang, wie du gesagt hast, hat abgenommen.
Ja.
Inwiefern spielt Digitalisierung und vielleicht auch künstliche Intelligenz und die Zusammenarbeit mit Plattformen wie eurer ja ein Trendthema und ist ein Vorreiter für die gesamte Branche, auch in der Zusammenarbeit zwischen euch als Unternehmen und Patienten, die E-Rezepte vielleicht verwenden und dann auch Apotheken in ihrem Alltag, was einfach die Bürokratie einfach erleichtern soll.
Ja, Digitalisierung spielt eine Riesenrolle. Also wir haben ja auch schon vor der Gesetzesänderung mit der Telemedizin schon versucht, das Betäubungsmittel, soweit es geht, zu digitalisieren. Wir haben tatsächlich auch schon vor der Gesetzesänderung es geschafft, das Betäubungsmittel als E-Rezept abzubilden. Das gab es so auch noch nicht in Deutschland. Da haben wir mit der Bundesdruckerei sehr eng zusammengearbeitet in Deutschland und die hat es möglich gemacht, dass wir das E-Rezept tatsächlich für unsere Patienten auf Umwegen damals schon als Betäubungsmittel anbieten durften. Und jetzt mit der Gesetzesänderung ist natürlich Cannabis ganz normal als E-Rezept auch möglich. Und das ist natürlich ein enormer Gamechanger, nicht nur für Ärzte und Patienten, auch für Apotheken und vor allem auch für uns. Wir können unsere Therapiekosten konnten wir enorm verringern, wo wir dann eben noch sehr viel mehr Patienten ja diese Medizin möglich machen können, weil vorher war es eben ein riesen händischer Prozess, auch die Betäubungsmittelrezepte dann auch in die Apotheke zu schicken. Also wir haben es für den Patienten, soweit es geht, digitalisiert. Aber in der Firma selber war halt immer noch sehr viel paper-based. Aber das ist jetzt alles Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Ja, deswegen Therapiekosten wurden gesenkt, die Produktkosten wurden gesenkt, weil einfach dieser Oversupply auf dem Markt ist. Und die Produktvielfalt ist immer noch enorm. Genau, also der Markt, man merkt, der Markt wird immer älter, erreift. Man merkt es. Die neuen Businessmodelle, die alle auftauchen, sind ein sehr guter Nutzen für die Patienten.
Hochspannend, wirklich hochspannend, dann sind wir im Puls der Zeit. Nun kennen wir uns ja auch schon etwas länger, deswegen heute auch per Du, genau genommen seit 2019 tatsächlich. Wir haben dich damals bei einem ganz besonderen Projekt unterstützt. Vielleicht kannst du uns nochmal zusammenfassen, worum es damals genau ging.
Ja, und zwar war ich als alleinige Gründerin der Ilios und auch alleinige Mitarbeiterin der Ilios natürlich der riesen Herausforderung gestellt, einen Großhändler zu lizenzieren. Und wer sich auskennt, es gibt so ein paar Positionen, die man besetzen muss in einem pharmazeutischen Großhändler. Und als One-Woman-Show ist es natürlich ein bisschen schwierig, all diese Positionen zu besetzen. Deswegen kam ich auf Irina, Gott sei Dank. Und Irina hat uns, oder hat mir, ne, uns gab es ja damals nicht, hat mir sehr viel geholfen, hat mir einen Betäubungsmittelbeauftragten und auch ja jemanden beiseite gestellt, der Quality Management bei mir einfach ein bisschen strukturiert und auch ein Auge darauf hält, dass die SOPs alle auch aktuell sind, dass generell auch neue SOPs geschrieben werden, dass Formblätter ausgefüllt werden, dass die Lieferanten qualifiziert werden, dass die Audits gemacht werden. Also das alles, was man braucht für einen pharmazeutischen Großhändler, Das habe ich sozusagen von Irida und Aristo bekommen. Und ja, damals der erste Berater, der reinkam, der auch immer noch dabei ist, da waren wir eigentlich ein Zwei-Mann-Team für einen pharmazeutischen Großhandel, der meinte, als wir dann die Erlaubnis bekommen haben, er hat noch nie so einen schlanken Großhändler aufgebaut wie meinen, und tatsächlich mit zwei Leuten die Erlaubnis zu bekommen, das ist schon Wahnsinn gewesen. Da war er auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das hinbekommen haben. Ja, und dann später kam dann eben noch eine sachkundige Person dazu, weil wir jetzt auch die Herstellungserlaubnis haben, und da gibt es natürlich dann noch mal ein paar mehr Positionen zu besetzen, und da hat uns Irina auch noch mal tatkräftig zur Seite gestanden.
Ja, vielen Dank auch für die Blumen. Es hat sehr viel Spaß gemacht zu lernen. Für mich war das die erste Berührung tatsächlich in dem Bereich, weil ich ja normalerweise eher im regulatorischen, pharmazeutischen Umfeld die klassischen klinischen Studien betreue, Medical Affairs, Regulatory Affairs. Und dann war deine Anfrage und unsere Zusammenarbeit auf jeden Fall ein herausragendes Projekt, was mir definitiv auch sehr lange in Erinnerung ist. Ja, du hast es ja gerade erwähnt, dass wir in der Vergangenheit nicht nur einen externen BTM-Beauftragten und Experten euch zur Seite gestellt haben, sondern auch im Quality Management unterstützt. Welche Rolle spielen diese Berater in deinen Augen heute noch, beziehungsweise auch welche Auswirkungen hat deren Arbeit auf euer heutiges Business und das Unternehmen, wie es heute steht, dasteht?
Ja, tatsächlich ist es so, dass obwohl Cannabis in Deutschland kein Betäubungsmittel mehr ist, brauchen wir trotzdem noch einen Betäubungsmittelbeauftragten, wenn wir Produkt über die Grenze bringen möchten. Das heißt, wenn wir Produkt importieren, gilt weiterhin das Betäubungsmittelgesetz, weil das Produkt aus Ländern kommt, wo Cannabis noch ein Betäubungsmittel ist. Dementsprechend wird das ganz normal als BTM eingestuft. Und sobald das dann in Deutschland ist, ist das dann kein Betäubungsmittel mehr. Das heißt, es kommt sozusagen als BTM beim Flughafen an, und wenn es vom Flughafen dann zum Lager gefahren wird, kann man das theoretisch mit dem normalen Pharmatransport auch ins Lager bringen. Also es ist ganz interessant, wie sich das auf einmal dann diese Gesetze ändern, sobald es in Deutschland ist. Aber da wir importstark sind in der Ilios, sind wir weiterhin auf Betäubungsmittelbeauftragte angewiesen. Wir brauchen weiterhin eine sachkundige Person, weil, wie gesagt, weiterhin ein Arzneimittel. Ich bin die verantwortliche Person vom Großhandel. Das konnte ich ja selber abdecken, weil da braucht man ja nicht ganz so viel Erfahrung und Ausbildungen, wie jetzt zum Beispiel bei einer sachkundigen Person. Ja, also die Struktur des Unternehmens hat sich eigentlich nicht stark geändert, weil wir weiterhin diese Position benötigen. Aber das Handling in Deutschland selber, die ganzen Logistikprozesse, die haben sich stark geändert.
Mhm. Anna, ich muss an dieser Stelle dir einfach ein Kompliment aussprechen, dass du diesen Mut hattest, als junge Frau einfach aus dem Nichts gefühlt und aus der Situation, in der ihr damals wart, zu gründen und einfach auch bereit zu sein, sich diesem Bürokratiestatus zu stellen und einfach immer dazu zu lernen und mutig zuzugehen. Ich erinnere mich, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, warst du zarte 26 und junge Gründerin. Sind ein paar Jährchen vergangen.
Lang ist es her.
Viel Erfahrung dazu gewonnen. Wenn wir jetzt die aktuelle Marktlage für medizinisches Cannabis anschauen, was siehst du, wie schätzt du die aktuelle Marktlage dafür ein und welche Trends siehst du für die Zukunft?
Ui, also viele Trends, viele Veränderungen. Wir sind ja gerade am Anfang, ne? Also es ist jetzt gerade so, dass der Markt sich geöffnet hat für die breite Masse. Der Markt ist enorm am Wachsen. Digitalisierung ist jetzt erst so richtig möglich, weil es eben kein Betäubungsmittel mehr ist. Auch die künstliche Intelligenz, die du angesprochen hast. Also da wird es bestimmt einige Firmen geben, die sich stark darauf spezialisieren, das nicht nur im Servicebereich oder im Vertriebbereich zu machen, sondern auch die ganzen Anbauprozesse, wie man die auch durch künstliche Intelligenz befruchten kann sozusagen. Das wird auch enormen Wandel haben. Also es wird alles sehr viel effizienter, sehr viel kosteneffizienter, sehr viel strukturierter. Der Markt ist ja immer noch wirklich sehr, sehr neu. Wenn man natürlich nach USA und nach Kanada guckt, dann sieht man, dass Digitalisierung und künstliche Intelligenz auch im Anbau schon genutzt wurde, dass es da verschiedene Programme gibt, auch mit den Cannabis-Shops, sogenannten Coffee-Shops, wie man sie in Holland kennt, nur eben ohne, dass man dort konsumieren darf, die es in Deutschland geben wird. Da wird es sicherlich auch Softwareunternehmen geben, die sich darauf spezialisieren, diesen Shops zu helfen, sei es im Kassensystem, sei es im Inventar. Also da gibt es wirklich enorm viele Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen, glaube ich, in diesem Markt. Ja, wir müssen schauen. Ich glaube, es ist eher das Problem zu gucken, dass wir jetzt als Bloomwell nicht zu viele Felder bedienen wollen, weil man natürlich dann sofort voller Tatendrang gegangen ist und irgendwie sagt, okay, das will ich machen und das will ich machen und das will ich machen. Und wir müssen uns halt weiterhin auf unsere Kernkompetenz fokussieren, was es einfach ist, dem Patienten zu helfen, dem Patienten einen einfachen, strukturierten Weg zu bieten, an die medizinische Cannabis-Therapie zu gelangen. Und das machen wir mit Pumwell und alles andere überlassen wir dann gerne unseren Mitstreitern.
Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Feld, ein großer Marktplatz und bietet viele Chancen, glaube ich.
Absolut.
Was würdest du denn sagen, was sind deiner Meinung nach die größten Entwicklungen und Chancen in Bezug auf das medizinische Cannabis in den nächsten Jahren vor allem? Also du hast es ja jetzt schon ein bisschen angerissen. Was würdest du sagen, ist etwas so eine Vision, die ihr auch noch vielleicht verfolgt?
Ich glaube, im Produkt selber gibt es noch enorm viel zu tun. Klar, wir haben Blüten, wir haben Extrakte als Ölform. Wir haben jetzt mit Ilios den ersten Vape-Pen in Deutschland auf den Markt gebracht. Das heißt, man kann jetzt auch die Extrakte vaporisieren über so einen Pen, ähnlich wie so eine E-Zigarette, was einfach den Intake, also das Nutzen der Medizin einfach so viel einfacher macht für den Patienten. Plus man wird auch gar nicht mehr so als Cannabis-Patient abgestempelt, weil es einfach sehr unterm Radar eigentlich ist, dieses Produkt dann zu nutzen. Also das ist wirklich eine tolle Entwicklung vom Markt, wo wir auch super Feedback bekommen haben von den Patienten und von Ärzten. Und ich hoffe, dass es auch in die Richtung weitergeht. Also dass weiterhin die Patienten neue Produkte auf den Markt bekommen, die einfach die Therapie nochmal viel einfacher und besser gestaltet.
Ich möchte mich unsererseits für das spannende Gespräch und diese tollen Einblicke und auch neue Innovationsfelder bedanken. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ausführlich und einfach das Thema medizinisches Cannabis näher gebracht hast und auch die neue Gesetzeslage angerissen hast, die Auswirkungen auf das Apothekenzusammenleben und auch natürlich zu Bloomwell und auch zu deinem Hintergrund gegeben hast. Vielen, vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Ich hätte wahrscheinlich noch 3 Stunden länger reden können.
Dann machen wir einen Teil 2.
Genau.
Vielen Dank. Dann beste Grüße nach Frankfurt.
Ja, danke zurück.
Tschüss.
Tschüss.
Talking Life Science, ein Podcast der Aristo Group.